Ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ich habe das der Treibsand der Anklage genannt. Wie man Satans Anklagen widersteht. Und ich möchte mit einer Geschichte starten, die ein bisschen krass ist. Also das ist halt nicht die Regel, die jeder Christ erlebt. Aber ich dachte, ich starte mit dieser extremeren Variante, um deutlich zu machen, warum es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und Satans Anklagen zu widerstehen. Ich habe das aus einem Buch von einem Seelsorger und er schreibt: Janelle war eine gläubige Frau, die unter schweren emotionalen Störungen litt. Ihr Pastor, ein älterer Herr, brachte sie zu mir. Auch Janelles Bräutigam Kurt kam mit. Nachdem er mich den Besuchern vorgestellt hatte, wollte der Pastor gehen. Moment, sagte ich, mir wäre es lieber, Sie würden bleiben. Ich habe ein schwaches Herz, antwortete der Pastor. Vielleicht hatte er tatsächlich Herzbeschwerden, aber ich glaube, er befürchtete vor allem, unser Seelsorgegespräch könnte sich etwas grotesk gestalten. Ich denke nicht, dass hier etwas bevorsteht, was Ihrem Herzen schaden könnte, versicherte ich, ohne zu ahnen, was geschehen würde. Zudem sind Sie Janelles Pastor und ich wäre dankbar für Ihre Gebetsunterstützung. Zögernd willigte er ein. Aus Janelles Lebensgeschichte wurde mir klar, dass der Ankläger sie wirklich drangenommen hatte. Als Kind und Teenager war sie einmal übers andere missbraucht worden. Es gab da auch eine schwierige Beziehung zu ihrem früheren Freund, der sich mit Okkultem beschäftigte. Im Lauf der Jahre war sie Satans Lügen erlegen, sie selber sei schuld an ihren Schwierigkeiten und sie sei weder Gott noch sonst jemandem etwas wert. Ihr Selbstwertgefühl war total in Fetzen. Da ich Satans altvertraute Strategie erkannte, sagte ich: Janelle, es gibt Hilfe für Sie, weil ein Kampf um Ihre Gedankenwelt im Gang ist, in dem uns Gott die Vollmacht zum Sieg gegeben hat. Als ich das gesagt hatte, verfiel Janelle plötzlich in Katatonie. Sie saß starr da mit glasigem Blick. Haben Sie das je an ihr erlebt? Fragte ich den Pastor und Kurt. Sie verneinten mit schreckgeweiteten Augen. Beide waren ernstlich erschrocken. Keine Sorge, mir ist sowas öfters begegnet, sagte ich. Wir werden Vollmacht darüber erlangen, aber es ist wichtig, dass Sie beide eine bereinigte Beziehung zu Gott haben, damit eine allfällige Übertragung dieses dämonischen Einflusses ausgeschlossen ist. Ich sprach dem Pastor ein Gebet der Art vor, wie sie im 12. Kapitel stehen. Als ich mit Kurt beten wollte, fing er an zu zittern. Kurt, ist zwischen Ihnen und Gott etwas nicht in Ordnung. Dann schlage ich vor, Sie bereinigen es gleich jetzt. Unter den gegebenen Umständen benötigte Kurt kein weiteres Zureden. Er begann, Sünden zu bekennen, unter anderem auch, dass er und Janelle bereits zusammen schliefen. Auf meinen Rat hin verpflichtete sich Kurt, damit aufzuhören. Die ganze Zeit über saß Janelle reglos da, total abwesend. Nachdem wir gemeinsam zu Kurts erneuter Lebensübergabe an Gott gebetet hatten, gab ich ihm ein Blatt zu lesen, auf dem ein Gebet stand. Kaum hatte Kurt es zu lesen begonnen, ging mit Janelle etwas los. Sie gab ein drohendes Knurren von sich und schlug Kurt mit einem Hieb das Blatt aus den Händen. Der Satan versuchte uns durch die Plötzlichkeit ihres Handelns einzuschüchtern und einen Augenblick lang war es wirklich furchterregend. Indes, hier war nur einmal mehr seine Einschüchterungstaktik am Werk, die uns zu Angstreaktionen verleiten sollte. Ich sprach den dämonischen Einfluss in Janelle an. Im Namen Jesu Christi und durch seine Autorität binde ich dich an diesen Stuhl und gebiete dir, sitzen zu bleiben. Ich wünschte, ich hätte die Begegnung mit Janelle auf Video aufnehmen können, um Skeptikern zu zeigen, was geschieht, wenn man einem Versuch Satans die Vollmacht Gottes entgegensetzt. Als hätte die Comicheldin Wonder Woman ihr Lasso um Janelle geworfen und sie damit an den Stuhl gefesselt. Sie wand sich, war aber mit dem Seil von Gottes Vollmacht gebunden. Ihre Augen schossen hasserfüllte Blicke auf Kurt, was ein weiterer Beweis für die dämonische Macht war, die über sie herrschte. Janelle hasste Kurt nicht. Sie liebte ihn und wollte ihn heiraten. Doch Satan war voll Hass, und weil seine Festungen in Kurt und Janelle niedergerissen wurden, und sein Hass spiegelte sich in Janelles Zügen wider. Kurt las das Gebet zu Ende, während Janelle weiter auf ihrem Stuhl hin und her rutschte. Dann betete ich: Herr, wir erklären unsere Abhängigkeit von dir, denn ohne Christus können wir nichts tun. Im Namen und in der Vollmacht des Herrn Jesus Christus gebieten wir jetzt Satan und all seinen Mächten, Janelle loszulassen und noch in ihr gebunden zu bleiben, damit sie frei wird, Gott, ihrem himmlischen Vater, zu gehorchen. Unvermittelt sackte Janelle auf dem Stuhl zusammen und kam aus dem katatonischen Zustand wieder zu sich. Erinnern Sie sich an irgendetwas, was wir hier getan haben? Fragte ich sie. Nein, was ist geschehen? Fragte sie zurück, etwas alarmiert. Kein Grund zur Sorge, antwortete ich. Irgendwie hatte Satan in ihrem Leben Fuß fassen können. Aber wir möchten sie jetzt durch die Schritte zur Freiheit in Christus begleiten. Und eine Stunde später war Janelle frei. Welches Recht hatte Satan, Janelle so zu dominieren? Einzig jenes Recht, das sie ihm einräumte, indem sie seinen Lügen nachgab. Satan hatte sie überzeugt, sie besäße kaum einen Wert. Und was sie tue, spiele kaum eine Rolle. Darauf lebte sie am Rand zur Unmoral und ließ sich auf Okkultismus ein, was dem Satan vermehrt Eingang bot, bis zu teilweiser Beherrschung. Doch als Janelle sich von ihrer Verstrickung mit Sünde und Satan lossagte, war seine Gewalt über sie aufgekündigt und er musste abziehen. Ich finde das eine krasse Geschichte und deswegen auch der Titel der Treibsand der Anklage. Das ist ja nicht plötzlich gekommen bei Janelle, sondern sie hatte angefangen, den Lügen Satans irgendwie zu glauben. Ständig klagte er sie an, sie wäre nichts wert und belügte sie mit allen möglichen Aussagen über ihre Persönlichkeit. Und irgendwann ließ sie sich dann halt auf einen Freund ein, kam irgendwie mit Okkultismus in Kontakt. Und so wie der Treibsand, wo du langsam aber sicher so untergehst. In vielen Abenteuergeschichten wird ja Treibsand als lebensgefährlich dargestellt, ist es tatsächlich nicht. Also man kann rein wissenschaftlich wohl nicht komplett untergehen im Treibsand, aber man kann bis zum Bauch sozusagen feststecken. Und das Gefährliche ist dann halt, wenn man unterkühlt oder wenn jetzt zum Beispiel eine Flut kommt und dann halt ertrinkt. Aber ich finde dieses Bild irgendwie passend. Man stirbt nicht sofort, aber man ist fest. Man steckt fest in diesem Treibsand und der Satan hat dich im Griff und kann dein Leben die ganze Zeit, dich in deinem Leben die ganze Zeit quälen. Jetzt ist es nicht so, dass die meisten von uns so was Krasses erleben, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder von uns schon mal solche Gedanken hatte wie: Ich bin unwichtig, ich habe nicht die Fähigkeiten, ich tauge nichts. In unserem Leben hatten wir bestimmt schon mal solche Gedanken. Es ist halt menschlich und vor allen Dingen satanisch. Und er kommt immer wieder mit Minderwertigkeitskomplexen und greift uns damit an. Und viele Christen lassen sich durch solche Gedanken und Gefühle der Minderwertigkeit und Wertlosigkeit dann in ihrem Zeugnis und ihrer Wirksamkeit lahmen. Und wir haben durch unseren Glauben eine ewige Beziehung mit Jesus. Und wir sind für die Sünde tot und für Gott lebendig gemacht worden. Also wir sind mit Christus schon in der Himmelswelt, so sagt die Bibel das. Und wir sind in Christus wichtig und wertvoll und befähigt. Und das ist einfach ein Fakt, weil die Bibel das so sagt, dass es so ist. Dagegen kann Satan einfach nichts tun, weil das unsere Stellung ist, die wir in Jesus haben. Aber wogegen der Satan was tun kann, ist, er kann uns halt handlungsunfähig machen, wenn er es schafft, uns dazu zu bringen, seinen hinterhältigen Lügen zu glauben. Vor allen Dingen, dass wir für Menschen und Gott keinen Wert haben. Und aus meiner Sicht gibt es drei Strategien, die der Teufel anwendet, um uns anzugreifen. Das eine ist Versuchung, das zweite ist Anklage, das dritte ist Täuschung. Und also wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch noch mehr, aber ich glaube, dass man alle auf diese drei Strategien letztendlich zurückführen kann. Und was der Teufel häufig macht, ist zum Beispiel Versuchung und Anklage als ein Zweifachschlag. Ne? Kennt ihr im Boxen so? Ja, zweimal hintereinander gleich. So versucht er, Versuchung und Anklage gleichzeitig anzuwenden. Zum Beispiel: Warum probierst du das nicht? Ist doch nicht schlimm. Jeder tut das. So. Kannst du dir ruhig mal erlauben. Und niemand sieht es. Dann macht der Christ das und im nächsten Moment kommt der Satan mit der Anklage und sagt: Ha, ne? Jetzt, was bist du eigentlich für ein Christ, wenn du sowas tust? Bist jämmerlich und du kommst nicht ungeschoren weg, Gott wird dich bestrafen und so weiter und so fort. Also diese beiden Sachen gehen häufig Hand in Hand. Ich will mich aber heute trotzdem hauptsächlich auf das Thema Anklage stützen oder darauf schauen. Und der Satan wird in Offenbarung nämlich als Ankläger unserer Brüder und Schwestern genannt. Und da steht, dass er uns Tag und Nacht vor Gott beschuldigt. Tag und Nacht. Ne? Der hört einfach nie auf. scheint so, als ob er uns nie in Ruhe lassen will. Wir haben immer irgendwelche Kämpfe. Immer müssen wir dem Teufel widerstehen. Ne? Petrus sagt, widersteht ihm, dann flieht er von euch. Aber er kommt immer wieder und er greift uns an. Und die gute Nachricht ist, wir haben es nicht nötig, seinen Anklagen zuzuhören. Und ich will eine Geschichte vorlesen aus dem Propheten Sacharja. Da gibt es einen Vorgang im Himmel, den Gott Sacharja offenbart hat. Und der rückt so ein bisschen Satans Anklagen gegen Gottes Volk in eine richtige Perspektive. Und ihr findet diese Geschichte oder halt diese Offenbarung in Sacharja 3 von Vers 1. Und da steht: Darauf ließ der Herr mich den obersten Priester Jeschua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Doch der Herr sagte zu ihm: Schweig, Satan, ich verbiete dir, deine Anklage vorzubringen, denn ich liebe Jerusalem. Ich habe doch diesen Jeschua wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet. Jeschua stand da vor dem Engel in beschmutzten Kleidern. Also, wenn wir uns diese Personen in dieser Szene anschauen, die gleicht ja wie so ein himmlischer Gerichtssaal. Dann haben wir dort den Richter, das ist Gott, der Vater. Dann haben wir den Ankläger oder Staatsanwalt, das ist der Teufel. Dann haben wir einen Verteidiger, das ist Jesus Christus. Und der Angeklagte ist in dem Falle Jeschua, das ist in anderen Übersetzungen steht Josua. Und das ist der hohe Priester damals gewesen. Und der repräsentiert das gesamte Volk Gottes. So historisch gesehen im Alten Testament, wenn der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste ging und dort sozusagen in die Gegenwart Gottes trat, dann war das ein sehr ernster und feierlicher Anlass. Er musste vorher zig Waschungen durchführen und irgendwelche zeremoniellen Reinigungsakte. Und das musste alles ganz genau und penibel durchgeführt werden, bevor er da reinging. Wenn er nur im geringsten nicht recht stand vor Gott, dann konnte er sterben auf der Stelle. Und deswegen trugen die halt so kleine Glöckchen am Gewandsaum, damit man von außerhalb hören konnte, ob die sich noch bewegen und leben. Und wenn sie nicht leben, hatten die an einem Fußgelenk ein Seil gebunden und dann konnte man den hohen Priester da so rausziehen. So, und jetzt steht hier ein hoher Priester, der das Volk Gottes repräsentiert und er hat schmutzige Kleider an. Und sie stellen die Sünden des Volkes Israels dar. Und der steht halt vor Gott. Und jetzt kommt Satan, der Ankläger, und sagt: Schau an, der ist schmutzig. Er verdient den Tod. Und Gott schielt aber Satan und verweist ihn zurück auf seinen eigentlichen Platz und sagt: Du bist nicht der Richter und du kannst über mein Volk nicht das Urteil verhängen. Ich habe Jeschua aus den Flammen des Gerichts herausgezogen und deine Anklagen sind grundlos. So, ich stelle mir vor, dass diese Szene so ähnlich Tag und Nacht sich wiederholt. So wie in der Offenbarung steht, der Satan ist und der Ankläger der Brüder und Schwestern, also von uns, und Tag und Nacht beschuldigt er uns. Und er zeigt immer hartnäckig Gott auf, welche Fehler wir gemacht haben, alle unsere Schwächen und wo wir versagt haben, und verlangt, dass Gott uns bestraft. Aber wir haben einen Verteidiger im Himmel und der hat noch nie einen Fall verloren, und das ist Jesus. Und Satan kann mit seinen Anklagen und Forderungen nicht durchkommen, weil Jesus uns gerechtfertigt hat und lebt, um für uns einzutreten. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 1. Wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Oder in Römer 8, Vers 33 bis 34. Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Nein, ist er nicht. Also der Satan probiert es zwar, aber eigentlich kann er es nicht. Nicht eigentlich, er kann es nicht. Er ist nicht unser Richter, er ist nur Ankläger. Er kann uns nicht verurteilen. Aber wenn wir auf ihn hören und ihm glauben und seinen Anschuldigungen, dann fangen wir an, seine Anschuldigungen auszuführen. Ja, so als seien sie ein Urteil über uns, das wir verbüßen müssen. Also wenn Satans Anklagen uns angreifen, müssen wir nicht darauf achten. Ja, wir könnten stattdessen so reagieren: Satan, ich habe mein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt und ich bin ein Kind Gottes in ihm. Wie der hohe Priester Josua bin ich von Gott aus dem Feuer des Gerichts gerettet worden. Gott hat mich für gerecht erklärt. Du kannst kein Urteil fällen und keine Strafe verhängen. Alles, was du tun kannst, ist, mich anzuklagen, aber ich gehe nicht darauf ein. Und der Grund, warum Satans Anklagen unbegründet sind, ist, weil Gott selbst das Problem unserer schmutzigen Kleider gelöst hat. Wenn wir jetzt in Sacharja weiterlesen, ab Vers 4, da steht: Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, sagte der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Jeschua sagte er: Ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Ich bat: Setzt ihm auch einen reinen Turban auf. Sie taten es und kleideten Jeschua neu ein, während der Engel des Herrn dabei stand. Also hat Gott uns nicht nur für gerecht erklärt, sondern er hat das schmutzige Kleid der Ungerechtigkeit abgenommen und uns stattdessen ein Kleid der Gerechtigkeit gegeben. Und was man hier beachten muss, ist, dass der Wechsel dieser Kleider nicht etwas ist, was wir tun, sondern was Gott tut. Weil wir in uns selbst haben wir einfach keine Kleider der Gerechtigkeit, die wir anziehen könnten, um Gott zufriedenzustellen. Nur durch den Glauben an Gott, nur durch den Glauben an Jesus und an das, was er getan hat, bekommen wir diese Kleider von Gott. Und im dritten Schritt, nachdem Gott Satan gescholten hat und uns jetzt mit dem Kleid der Gerechtigkeit bekleidet hat, ermahnt er uns dann zum Gehorsam. Da steht dann in Sacharja ab Vers, also 3 ab Vers 6. Dann gab der Engel des Herrn Jeschua die feierliche Zusage: So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Wenn du meine Gebote befolgst und meinen Dienst recht versiehst, wenn du in meinem Haus und in meinen Vorhöfen über der Ordnung wachst, dann gebe ich dir das Recht, zusammen mit denen, die hier vor meinem Thron stehen, an der himmlischen Ratsversammlung teilzunehmen. Diese Bedingungen, die Gott hier aufstellt, haben nichts mit seiner Beziehung zu uns zu tun oder mit unserer Beziehung zu ihm oder was unsere Stellung der Gerechtigkeit angeht, weil das haben wir schon bekommen. Sie haben auch nichts mit Satans Niederlage zu tun, weil Satan ist bereits besiegt. Aber sie betreffen unseren täglichen Sieg in unserem alltäglichen Leben. Weil Gott ruft uns auf, in seinen Wegen zu wandeln und seinen Dienst gewissenhaft zu tun. Und wir sollen durch den praktischen Ausdruck unseres Gehorsams sollen wir unsere Identität, die wir in Jesus haben, ausleben. Und ganz praktisch bedeutet das, wir leben im Glauben und nicht in der Angst. Ja, wir kreuzigen täglich unser Fleisch und lassen uns von Gottes Geist bestimmen. Ja, wir erlauben nicht der Sünde über uns zu herrschen. Wir nehmen jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen und erneuern unseren Sinn. Und Gott verspricht uns dann, wenn wir uns täglich gehorsam ihm nachfolgen, dass wir sein Haus verwalten dürfen und Verantwortung für seine Vorhöfe haben werden. Heißt, wir werden an seiner Macht in der geistlichen Welt teilhaben und fähig sein, im Sieg über Satan und Sünde zu leben. Wenn ich das zusammenfasse, gibt es drei Schritte, die Gott vornimmt. Erstmal schielt er den Satan, dann nimmt er uns die schmutzigen Kleider ab und er ruft uns auf zum Gehorsam. Und durch diese drei Schritte wird der Ankläger auf seinen Platz wieder verwiesen. Jetzt ist die Frage, die du dir vielleicht stellst: Wie kann ich den Unterschied zwischen den Anklagen des Teufels und der Überführung von Schuld durch den Heiligen Geist feststellen? So, da gibt es in Korinther von Paulus einen Bibelvers. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also wir haben hier zwei Systeme, das weltliche System und das göttliche System. In beiden Systemen wird ein Gefühl der Betrübnis erzeugt. Durch Anklage und durch Überführung. Die Betrübnis, die aber vom Satan kommt, durch Anklagen, die führt zum Tod. Die Betrübnis vom Heiligen Geist führt zur Buße und dadurch zum Leben. So, wie kannst du jetzt nur wissen, welche Betrübnis du hast? Weil fühlen sich beide gleich schmerzlich an, oft. Und da ist die Frage, welche Gedanken erzeugen dieses Gefühl? Wenn das Gefühl Gedanken des Irrtums widerspiegeln, dann ist es eine Anklage. Wenn das Gefühl Gedanken der Wahrheit hervorbringt, dann ist es eine Überführung vom Heiligen Geist. Also wenn du dich schuldig, wertlos, dumm fühlst, dann ist es eine Betrübnis, die von Satans Anklagen kommt, weil sie einfach nicht der Wahrheit entspricht. Das ist nicht die Stellung, die du in Jesus hast, ist nicht die Stellung, wie Gott dich sieht. Und gerecht und vergibt sie uns. So, und dann sagt Gott, okay, du bist jetzt wieder im Reinen mit mir und du kannst mit deinem Leben weitermachen. Und die Betrübnis geht dann nämlich weg. Man ist neu und klar entschlossen, Gott auf dem Gebiet, wo man versagt hat, zu gehorchen. Und bei den Anklagen Satans geht eigentlich die Betrübnis so gut wie nie weg. Selbst wenn man sich ändert in dem Punkt, in dem man angeklagt wird, wird der Teufel wieder irgendeine andere Sache finden, um dich wieder anzuklagen. Also eigentlich bist du ständig in Betrübnis durch Anklage. Bei der Überführung durch den Heiligen Geist ist es nicht so. Und ein ganz praktisches Beispiel, wo man das sehen kann, diesen Unterschied zwischen Anklage und Überführung, finden wir in der Bibel, nämlich bei Judas und Petrus. Judas Ischariot hat es irgendwie dem Satan erlaubt, ihn zu betrügen und so zu verführen, dass er Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Und als Judas erkannte, was er da getan hat, dann haben ihn seine Gewissensbisse dazu getrieben, sich zu erhängen. War sein Selbstmord das Ergebnis der Anklage Satans oder der Überführung Gottes? Es muss Satans Beschuldigung gewesen sein, weil sie brachte ihn dazu, sich umzubringen. Und Anklage führt zum Tod, Überführung führt zu Buße und Leben. Bei Petrus war das anders. Er hat auch versagt. Er hat Jesus verleugnet. Er hat geschworen, wenn es nötig ist, würde er mit Jesus sterben. Und Jesus sagte ihm voraus, dass er ihn aber dreimal verleugnen wird. Und dann passierte das auch genau so. Und die Reue, die Petrus überkam, die war auch genauso schmerzlich wie die Reue, die Judas fühlte. Aber bei Petrus führte das am Ende zur Überführung, zur Buße und Wiederherstellung, als er dann mit Jesus am Feuer da saß, ne, und dieses Gespräch hatte. Also wenn unsere Reuegefühle uns niederdrücken und uns eher von Gott wegtreiben wollen, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass es eine Anklage Satans ist. In diesem Fall müssen wir ihm widerstehen. Wenn aber unsere Reue und unsere Traurigkeit uns dazu veranlasst, eher Gott zu suchen und unsere Schuld zu bekennen, dann ist das der Heilige Geist, der am Werk ist. Da sollten wir drauf eingehen und Buße tun. So, in letzter Bibelvers, in Hebräer 7, Vers 25 steht, und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ja, wir haben Jesus im Himmel, der immer für uns eintritt. Der Teufel ist jemand, der uns Tag und Nacht anklagt bei Gott und selbst anklagt. Aber Jesus ist Tag und Nacht für uns da als hoher Priester und tritt für uns ein. Und zurück zu der Geschichte von Anfang an. Nicht bei jedem wird das zu solchen Gebundenheiten führen wie bei dieser Person Janelle. Ja, aber ich finde, es zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir lernen zu erkennen, wann redet der Heilige Geist zu uns und überführt uns und wann werden wir eigentlich angeklagt. Weil wir können uns sicher sein, dass der Teufel uns jeden Tag verklagt, immer. So steht es in der Bibel, Tag und Nacht ist er dabei, uns anzuklagen. Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied erkennen, in unserem Alltag ihn sehen und dass wir dem Teufel widerstehen, weil es letztendlich wie ein Treibsand wirken kann und uns irgendwann vielleicht in einfach noch größerer Gebundenheit führt und uns total lahmlegt, Gott so zu dienen, wie wir es eigentlich sollten, wie wir dazu berufen sind. Also wir müssen jeden Tag unsere Gefühle dieser Prüfung unterziehen. Ne? Was passiert da gerade? Was für ein Gefühl ist das? Ist das ein gottgewolltes Gefühl oder ist das nicht ein gottgewolltes Gefühl? Und wir müssen lernen, jeden Gedanken, wie Paulus sagt, unter den Gehorsam von Christus zu stellen. Nichts zu glauben, was Satan uns sagt, weil er immer lügt. Er sagt nie die Wahrheit. Es ist immer alles Lüge. Und wir müssen nur das glauben, was Gott über uns sagt, weil das ist die Wahrheit, die uns freimachen wird oder uns auch frei gemacht hat schon. Amen.